Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Bei der Dreieinigkeit, da sprechen wir von Vater, Sohn und Heiligen Geist und das geht uns eigentlich ganz leicht über die Lippen. Wir beten das Vater unser und sprechen dabei von Gott Vater, ganz selbstverständlich irgendwie. Jesus selbst nennt ihn Abba, also Papa. Und weil wir Menschen sind, entstehen dabei geradezu automatisch Bilder in unseren Köpfen. Und ganz gleichgültig, wie dieses Bild jetzt besetzt ist, positiv, negativ, neutral, jeder hat da seine persönliche Geschichte, dieses Vaterbild prägt auch unser Gottesbild. Aber wird dieses Bild Gott überhaupt gerecht? Beschränkt ihn das nicht in unseren Köpfen, in unseren Herzen? Ist Gott vielleicht auch wie eine Mutter? Oder ist Gott Eltern? Oder ist er gar noch viel mehr und wir beschränken ihn durch die kleinen Briefmarkenbildchen in unseren Herzen und Köpfen? Mein Leben mit Gott als Vater und Mutter, das ist das Thema der heutigen Lebenshilfe. Zugeschaltet aus Mannheim ist uns dazu Herr Michael Papenkort vom Institut für Weltevangelisierung ICPE Mission. Das ist eine katholische Laienmissionsorganisation. Hier ist er seit über 20 Jahren vollzeitlich tätig. Er geht dazu unter anderem in Gemeinden und Gruppen und hält dort Vorträge und Workshops, deren Ziel es ist, eine neue, persönliche, ja auch eine intime, tiefere Beziehung mit dem Auferstandenen zuzulassen. Herr Papenkort, herzlich willkommen in der Lebenshilfe. Schön, dass Sie heute Morgen wieder Zeit für uns haben.
Guten Morgen, gerne. Ich habe mich sehr gefreut auf diese Zeit, Herr Miller.
Ich mich auch und ich denke viele Hörer auch, die Sie schon kennen und Erfahrung mit Ihnen haben. Herr Papenkort, Sie haben zum Thema Mein Leben mit Gott als Vater und Mutter wieder einen Impulsvortrag vorbereitet, den hören wir jetzt. Nach diesem Vortrag haben die Hörerinnen und Hörer Gelegenheit dazu anzurufen. Die Hörernummer, die gebe ich dann im Anschluss durch. Herr Papenkort, schieß mal los.
Wenn wir beten, Vater unser, wir reden vom Vater, dann reden wir vom Vater und denken in der Regel nicht so sehr viel darüber nach. In unserem lieben Katechismus, und der wird uns heute Morgen begleiten, in unserem lieben Katechismus wird auch dieses wunderbare Gebet, dieses Vater unser, genommen, um uns die wesentlichen Aspekte von christlichem Gebet aufzuzeigen. Und wenn Sie das nachschlagen wollen, jetzt sind wir im Katechismus, der ist so durchnummeriert, in 2779. Das ist also ziemlich weit hinten. Und da gleich am Anfang, so fast der erste Satz, da heißt es dann, bevor wir uns diesen ersten Ruf des Herrengebets zu eigen machen, also bevor wir jetzt beten, Vater, unser und so weiter, bevor wir jetzt anfangen, diesen Ruf, Vater, uns zu eigen zu machen, den machen wir uns zu eigen, weil wir nicht einfach plappern. Wir sagen ja nicht einfach Worte im Gebet, die wir gar nicht meinen. Wir versuchen ja so zu beten, dass wir da auch hinterherkommen, dass wir meinen, was wir sagen. Ist ja nicht so, dass eine Inflation der Worte die Gnade vervielfacht. Das ist ja unser Herz, das betet. Also, sagt dann unsere Kirche an dieser Stelle, bevor wir das machen, bevor wir Vater sagen, sollten wir unser Herz demütig von falschen Bildern dieser Welt reinigen. Unser Herz demütig von falschen Bildern dieser Welt reinigen. Es geht also heute Morgen auch um Reinigen. Dieses Reinigen, das heißt dann aber nicht über Reinigung nachdenken, sondern tatsächlich reinigen. Man kann ja viel denken und reden, ohne etwas zu tun. Hier geht es aber tatsächlich um das Tun des Reinigens. Also, es geht um Reinigen und Reinigung bedeutet natürlich auch Veränderung und auch eine deutliche Veränderung. Das heißt, nachher ist etwas nicht mehr so, wie es vorher war. Also, bevor wir anfangen zu beten, sollten wir unser Herz demütig von falschen Bildern reinigen. Und dann sagt der Katechismus immer an derselben Stelle weiter, diese Reinigung des Herzens betrifft die Bilder von Vater und Mutter, die aus unserer persönlichen und der kulturellen Entwicklung hervorgegangen sind und unsere Beziehung zu Gott beeinflussen. Also was jetzt die Kirche hier sagt im Katechismus ist, dass diese Reinigung zu tun hat mit Bildern. Und zwar mit Bildern, die unsere Beziehung zu Gott beeinflussen. Die also einen Effekt haben, die etwas Wichtiges sind, weil sie unsere Beziehung zu Gott gestalten. Sie formen die. Und diese Bilder, um die es jetzt geht hier, das sind meine Bilder von Vater und Mutter, die ich erlebt habe, die ich erfahren habe und die sich über Zeit dann entwickelt haben. Also mein Bild von Vater und Mutter gestaltet und formt meine Beziehung, beeinflusst meine Beziehung zu Gott, sagt unsere Kirche an dieser Stelle. Nun, vielleicht sind wir noch aufgewachsen mit dem drohenden, mit dem strafenden Gott und der böse Vater, der auf alles achtet und alles bestraft. Und vielleicht haben wir inzwischen voll Freude gelernt, dass er eigentlich doch der liebende Vater ist, der gute Vater. Dass aber hier unsere Kirche von den Bildern von Vater und Mutter spricht, das überrascht uns. Eben nicht nur das Bild des Vaters, weil Gott Vater und mein Vater zu Hause. Sondern hier sagt die Kirche, die Bilder von Vater und Mutter. Auf Vater und Mutter schauen wir gleich noch in einem kurzen Moment. Warum ist diese Reinigung so wichtig? Warum legt die Kirche in dem Katechismus, wenn sie anfängt, über das christliche Gebet zu sprechen, was Vater unser, gleich den Finger darauf, bevor wir anfangen, Vater zu sagen? Warum ist diese Reinigung so wichtig? Wir sind immer noch im selben Abschnitt vom Katechismus, da geht es dann weiter, sagt, wer in diesem Bereich, also in dem Bereich, wo es von Gott als Vater geht, wer in diesem Bereich seine eigenen Vorstellungen auf Gott überträgt oder ihm entgegenstellt, schafft sich damit Götzen, die er entweder anbetet oder verwirft.
Hoppla, aber spätestens da muss ja echt der Leser stolpern. Mit Götzen, da denkt man dann gleich ans goldene Kalb und so.
Ja, genau. Stolpern ist an dieser Stelle immer gut. Wenn man einfach weiterläuft, dann hat man nicht so viel mitgenommen. Das mit den Götzen, das ist genau dieses Teil, wie sie gesagt hat, wie bei diesem goldenen Kalb. Denn die Leute da bei der Geschichte beim goldenen Kalb, Moses ist auf dem Berg und jetzt haben die da unten ein bisschen Zeit und dann basteln die sich ein goldenes Kalb. Das ist, die haben, Papst Benedikt sagt das in einem von seinen Büchern, die haben dann nicht auf einmal sich entschlossen, jetzt ganz andere Götter anzubeten. Nein, die verehren immer noch denselben Gott. Aber sie konnten es nicht aushalten, dass er unsichtbar ist. Sie wollten ihn irgendwie greifbar haben, sichtbar, anfassbar. Und das wurde dann ihr Götze. Sie haben sich den Gott geschaffen, so nach ihrer Vorstellung. Und hier ist genau dasselbe. Wer seine eigenen Vorstellungen auf Gott überträgt, schafft sich damit einen Götzen. Und da gibt es eine ganze Herde von christlichen, von frommen Götzen. Die entstehen immer dann, wenn mir meine Vorstellung von Gott wichtiger ist als Gott selbst.
Können Sie da ein paar Beispiele geben, Herr Papenkort?
Naja, es gibt viele Leute, die heute immer noch mit dem Gott unterwegs sind, den sie in der Grundschule oder im Erstkommunionunterricht gehört und erlebt haben. Und sie halten daran fest. Sie lassen das nicht los. Gott muss da reinpassen, als ob ich ihn in einen kleinen Rahmen gezwängt hätte. Das ist so schön überschaubar. Ich weiß wenigstens, was ich habe. Nur lieben tue ich ihn nicht wirklich. Ich tue halt, was er verlangt, muss man wohl. Aber viel an Beziehung entsteht hier auch nicht. Und dann ist das, je älter wir werden, immer schwerer, dieses Bild loszulassen. Ich hänge auf Gedeih und Verderb an meiner Vorstellung von Gott. Ob die falsch oder richtig ist, egal, aber ist meins. Und ich mich dagegen, wenn irgendeiner kommt, vielleicht sogar der Pfarrer, und mir irgendwie dieses Bild irgendwie stört.
Oder mal ein anderes Bild zeigt.
Ja, oder in eine Offenheit hineinführt, die eigentlich gar keinen Rahmen mehr hat, wo dann tatsächlich Gott wirklich Gott sein kann. Kommen wir gleich vielleicht noch ein bisschen drauf.
Okay.
Wir wollen, wenn wir anbeten, ja nicht unsere Vorstellung von Gott anbeten. Wir wollen Gott selbst anbeten, und zwar so, wie er ist. Und das heißt es dann auch in demselben, immer noch in demselben Abschnitt von dem Katechismus, zum Vater beten heißt in sein Mysterium, in sein Geheimnis eintreten, und zwar so, wie er ist, wie der Sohn ihn uns offenbart hat. Wenn wir beten, wenn wir Vater sagen, dann treten wir nicht in unsere Vorstellung ein, sondern in das Geheimnis Gottes selbst. Und wir beten ihn an, wir wollen ihn anbeten, wie er ist, nicht was ich aus ihm mache, nicht wie ich ihn mir vorstelle oder wünsche. Jetzt in der kommenden Stunde werden Sie noch sehen, wie sehr wir an dieser Vorstellung festhalten. Und ich möchte Sie schon gleich ermutigen, diese Vorstellung freizugeben. Wir dürfen diesen Gott, den wir anbeten, nicht in unsere Begrifflichkeiten hineinzwängen. Wir dürfen ihn nicht reduzieren auf das Vorstellbare. Wir dürfen ihn nicht reduzieren in unseren Rahmen hinein. Schauen Sie, in unserem Beten und auch in unserem Denken wollen wir uns aufrichten zu ihm hin. Wir wollen ihn nicht herabziehen zu uns. Offenbarung heißt, er spricht zu uns, nicht wir stellen uns vor. Wenn wir Vater beten, der Miller hat das eingangs schon gesagt, dann haben wir alle ein Bild vor Augen. Das geht ganz automatisch. Vater, und dann bang ist das Bild da, vielleicht bei manchen deutlicher, bei manchen weniger deutlich, aber da ist auch, wenn das nicht definiert ist, ist da doch so eine Vorstellung. Da sind Assoziationen, da sind Beziehungen, da ist ein Bild. Und in diesem Bild, wie auch immer deutlich das ist, ist der Vater natürlich männlich. Und ganz selten denken wir wirklich einmal darüber nach, dass in unserer Vorstellung Gott Vater männlich ist. Dann kann man ja, wenn man sich den Gott Vater eben männlich vorstellt, kann man mal fragen, was hat er denn für eine Hautfarbe? Was hat er denn so für Haare? Und überhaupt die ganzen Gesichtszüge eher asiatisch, eher afrikanisch, vielleicht europäisch sogar? Hat er einen Bart? Bestimmt hat er einen Bart. Wie groß ist er denn? Oh, riesengroß. Nicht? Und wenn er sich rasiert, wo fallen die Haare hin? Dann merkt man schnell, das macht keinen Sinn. Das wissen wir auch, dass das keinen Sinn macht. Und doch halten wir aber an unserem geliebten Bild von dem männlichen Vater fest. Warum denn? Warum denn eigentlich reden wir Gott mit Vater an?
Ja, weil es doch Jesus gesagt hat. So sollt ihr beten, Vater unser im Himmel.
Das ist schon mal ein guter Grund. Und nur ganz nebenbei, ich will nirgends vorschlagen, das irgendwie zu ändern. Aber was meinen wir, wenn wir ihn Vater nennen? Was ist der Inhalt von diesem Vater im Vater unser? Und auf diese wichtige Frage finden wir eine wunderbare Antwort, natürlich in unserem lieben Katechismus. Jetzt sind wir ziemlich vorne. Der Abschnitt ist 239. Wenn die Sprache des Glaubens Gott Vater nennt, weist sie vor allem zwei Aspekte hin. Wenn die Sprache des Glaubens Gott Vater nennt, so weist sie vor allem auf zwei Aspekte hin. Das ist also überschaubar. Zwei Aspekte.
Also da wird jetzt sozusagen der Begriff, das Wort Vater, dechiffriert sozusagen.
Genau. Mhm. Da sagt die Kirche ganz deutlich, was wir als Kirche meinen, wenn wir Vater sagen. Zum Beispiel im Vater Unser. Und jetzt kommt schon die Liste. Deutet auf zwei Aspekte hin. Dass Gott Ursprung von allem und erhabene Autorität und zugleich Güte und liebende Besorgtheit um alle seine Kinder ist. Das war's schon. Diese zwei Aspekte. Der erste ist, Vater meint, du bist der Ursprung von allem. Alles und jeder kommt von dir. Und du bist die erhabene Autorität. Über dir ist niemand und kann niemand sein. Das ist der erste Aspekt, den wir meinen, wenn wir Vater sagen. Ursprung von allem und erhabene Autorität. Der zweite Aspekt, Vater meint, du bist Güte und liebende Besorgtheit um alle deine Kinder. Du bist Güte und liebende Besorgtheit um alle deine Kinder. Wunderbare Worte. Er ist Güte und er ist liebende Besorgtheit. Und natürlich wünscht er sich sehr, dass das bei mir ankommt. Güte ist so ein bisschen, also dass man einfach gut sein. Gott ist gut, und zwar immer und nur gut. Und jetzt haben wir schon diese beiden Aspekte, die Vater meint, durch. Der erste Aspekt, Ursprung von allem und erhabene Autorität. Der zweite Aspekt, Güte und liebende Besorgtheit um alle seine Kinder. Das kleine Wort zwischendrin müssen wir allerdings auch mitnehmen. Da steht zugleich. Nicht? Du bist Ursprung und erhabene Autorität und zugleich Güte und liebende Besorgtheit. Ist beides zusammen. Und wir müssen immer beides sehen. Wir müssen beides auf dem Schirm behalten. Das Spannende an diesen zwei Aspekten ist, dass es nicht 25 Aspekte sind. Da kommt nicht jetzt noch eine Liste, das war's. Das Wesentliche ist hier schon erwähnt.
Zwei kann man sich merken.
Kann man sich merken, ist auch gut, ne? Der Katechismus ist erschreckend einfach manchmal. Wenn wir jetzt weiterlesen hier, wo Sie gerade beschrieben haben, diese zwei Aspekte, da sagt dann der Katechismus, diese elterliche Güte, das Wort habe ich nicht eingefügt, da steht da so, diese elterliche Güte Gottes lässt sich auch durch das Bild der Mutterschaft zum Ausdruck bringen. Dass mehr die Immanenz Gottes die Vertrautheit zwischen Gott und seinem Geschöpf andeutet. Diese elterliche Güte. Also nicht, wir haben jetzt gerade gehört, was die Sprache des Glaubens denn meint, wenn sie Vater sagt. Dann haben wir diese zwei Aspekte erwähnt und dann sagt die Kirche, diese elterliche Güte. Warum sagt sie hier nicht einfach diese väterliche Güte? Nun hat sich unsere Kirche hier mit Sicherheit gut überlegt, welches Wort sie wählt. Da ist nicht aus Versehen elterlich reingerutscht. Sie meint elterlich. Diese elterliche Güte lässt sich auch durch das Bild der Mutterschaft zum Ausdruck bringen. Die Kirche lädt uns hier ein, nicht nur die Bilder von Vater zu benutzen, um Gott zu beschreiben, sondern auch Mutter, Mutterschaft. Das ist hier ein wichtiger und ein großer Schritt für viele von uns, weil eben beides in Gott da ist. Darum beschreibt sie es als elterliche Güte. Spannend an dieser Stelle dass wenn man in den lateinischen Katechismus reinschaut, steht an dieser Stelle für Güte, generitudo für die Lateiner unter ihnen, das ist einfach Zartheit. Wahrscheinlich haben sich die deutschen Übersetzer nicht getraut, das Wort dahin zu schreiben, schreiben lieber so ein frommes Wort wie Güte dahin.
Ja, Zartheit ist ja schon auch was Intimes.
Ja, und ne, Zartheit mit Gott, wie geht das denn zusammen? Mhm. Aber im Englischen steht dann tatsächlich parental tenderness. Diese elterliche Zartheit Gottes lässt sich auch durch das Bild der Mutterschaft zum Ausdruck bringen. Nun gibt es verschiedene Mütter und verschiedene Väter, aber ich denke, es ist sehr schwer, Zartheit mit dem Bild des Vaters auszudrücken. Ich sage nicht, dass es das nirgends gibt, aber im Allgemeinen wohl eher recht selten.
Die meisten kuscheln ja eher mit der Mama.
Genau. Fast alle wahrscheinlich. Das, was hier wichtig ist, das sind nur ein paar Worte, kein Fremdwort drin, aber es dauert für manche von uns, für mich auch, schon ein bisschen, bis es bei mir ankommt, dass ich in Gott nicht nur Vaterschaft und Vatersein entdecke, sondern auch Mutterschaft und Muttersein. So wie so ein Nebeneffekt von dieser kleinen Geschichte ist, dass wenn das so wahr ist, dann bedeutet das auch, dass der Mann Gott nicht ähnlicher ist als die Frau. Dass Vaterschaft nicht mehr wie Gott ist als Mutterschaft. Dann bedeutet das auch, dass der Mann, der Vater, Gott nicht näher steht, nicht mehr sein Abbild ist als die Frau das ist. Tatsächlich sind wir, Mann und Frau, gleichermaßen Abbild Gottes. Bei aller Verschiedenheit ist der eine aber nicht weniger Abbild als der andere. Die Frau ist jetzt nicht irgendwie so ein bisschen unter dem Mann, weil der Mann ist ja Mann und Gott ist Mann und also sind wir eher enger zusammen. Nein. Und das ist an dieser Stelle auch ganz wichtig, dass wir das verstehen und dass wir das verinnerlichen. Und zwar beide, Frauen und Männer. Wir sind gleichermaßen Abbild Gottes, weil Gott eben nicht der männliche Vater ist. Was aber für uns jetzt hier gleich zu Beginn unseres Betens, ne, wir stehen ja immer noch bevor wir Vater sagen, was aber für uns hier zu Beginn unseres Betens wichtig ist, ist immer noch diese Reinigung unseres Herzens. Was eigentlich stelle ich mir denn vor, wenn ich zu Gott, dem Vater, komme? Was erwarte ich denn, was mir da begegnet? Wer mir da begegnet? Welche Art von Liebe erwarte ich denn, wenn ich zum Vater komme im Gebet? Natürlich ist da auf jeden Fall die väterliche Komponente. Die väterliche Komponente, ich bin dein Vater, ich sorge für dich, Dach über dem Kopf, was zu essen auf dem Tisch, ordentlich was zum Anziehen, eine gute Ausbildung und wenn du Unsicht machst, bringe ich dich wieder auf die richtige Spur. Und das ist wichtig. Das will ich überhaupt nicht irgendwie kleinreden. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Versorgung, Schutz, die starke Hand, die mich hält und stützt und die mich führt und die mich gelegentlich tatsächlich auch wieder in die richtige Spur bringt, wenn ich Unsinn mache. Aber da ist auch diese mütterliche Komponente. Die Frage ist, ob ich sie erwarte, wenn ich zu Gott, dem Vater, komme. Diese mütterliche Komponente, Zartheit, Vertrautheit, Umsorgen, bedingungslos liebend, aufopfernd, sich hingeben. deinem Schirm, wenn ich zu Gott komme und bete. Schauen Sie, wenn ich mal was angestellt hatte zu Hause, eigentlich nicht zu Hause, sondern eher, weiß ich, beim Nachbarn oder auf dem Bolzplatz oder sonst irgendwo, und ich da nach Hause kam, dann wollte ich auf keinen Fall zuerst meinem Vater begegnen, sondern immer erst der Mutter. Weil die Mutter, da kommt man immer erst mal an und die versteht einen auch. Da kann man erst mal mit reden. Da wird man nicht gleich wieder in die richtige Spur gesetzt. Weil in der Mutter mir doch was anderes begegnet als in dem Vater. In der guten Mutter begegnet mir etwas anderes als in dem guten Vater. Und das ist nicht verkehrt, das ist in Ordnung so. Nur, wenn ich zu Gott komme, wenn ich bete, wer begegnet mir da? Kann ich wirklich beginnen zu sehen, dass mir hier beides begegnet? Kann ich wirklich beginnen zu sehen, dass hier die Liebe da ist vom Vater, der trägt und schützt und umsorgt und mich hält? Und kann ich bei Gott aber auch das Mütterliche sehen? Zuneigung, Liebe, Zartheit. Manchmal streckt sich unser Herz so sehr nach aus, aber wir erwarten es immer von irgendwoher, aber nicht von diesem Gott, den wir Vater nennen.
Weil wir das besetzt haben, sozusagen.
Ja, das ist belegt. Das Wort Vater ist belegt. Vater, zwei Beine, zwei Arme, 1,78 groß, arbeitet als, keine Ahnung, Maurer oder, das ist alles, das denken wir nicht so konkret, aber es ist da im Hintergrund. Schauen Sie, es gibt ein Bild von Rembrandt. Ende so 17. Jahrhundert sind wir jetzt unterwegs. Das haben die meisten von Ihnen schon mal gesehen. Da stellt Rembrandt diese Szene, malt er diese Szene.
Die Rückkehr des verlorenen Sohnes.
Genau. Der verlorene Sohn kommt nach Hause und da ist dieser Punkt, wo er da bei dem Vater angekommen ist und seinen Kopf in den Schoß des Vaters legt. Seinen Kopf in den Schoß des Vaters praktisch verbirgt. Und sein Vater eben seine Hände um ihn legt. Und ich meine, schauen Sie, wenn man die Geschichte einmal liest von dem verlorenen Sohn, der nach Hause kommt, ob der Vater, der ihn zu Hause empfängt, eher sich verhält wie ein Vater oder eher wie eine Mutter. Wenn Sie vielleicht einfach mal im Lukas Kapitel 15 einfach das mal nachlesen und Sie fragen, sehe ich da eigentlich eher Vater oder Mutter? Der Vater hat ja gewartet auf die Rückkehr des Sohnes, hat ihn von Weitem gesehen und geht ihm entgegen. Wenn die Kinder nachts aus dem Haus gehen, nicht, die müssen ja jetzt immer nachts feiern, weiß ich, die fangen erst um 12 Uhr an und kommen dann entsprechend spät nach Hause.
Oder früh.
Ja. Wer von beiden kann nicht schlafen? Vater oder Mutter? Wer von beiden liegt im Bett und wartet, bis der Sohn nach Hause kommt oder auch die Tochter? Papa muss arbeiten, Papa schläft und geht. Und Mama liegt da und wartet, ist unruhig, ist wach. Mama geht dem Sohn entgegen. Mama sieht ihn kommen, weil sie ihn nicht wirklich einfach nur gehen lässt. Ihr Herz geht da ständig mit. Diese Szene bei Rembrandt, wo dann der Vater seine beiden Hände auf die Schultern des Sohnes legt, der jetzt nach Hause gekommen ist, wenn Sie da genau hinschauen, dann werden Sie entdecken, dass der Rembrandt, ein ganz ausgezeichneter Maler, diesem Vater aber zwei verschiedene Hände gemalt hat.
Das ist ja krass.
Mhm. Ja, ne? Das hat er nicht aus Versehen, weil er das nicht richtig hingekriegt hat, sondern er wollte das. Dieser Vater hat eine richtig, also große Hand, ne? So richtig die Hand, die dich hält und führt und stärkt. Und die greift auch richtig auf die Schulter, also ne, da kann der Sohn sich festhalten. Mhm. Die andere Hand ist ganz anders, ist eine zarte Hand, ist eine weibliche Hand, das ist die mütterliche Hand. Und die greift auch nicht so in die Schulter, sondern die liegt so sachte einfach auf der Schulter drauf. der Rembrandt diesem Vater diese zwei verschiedenen Hände wohlgemalt hat. Auch in diesem Bild drückt sich diese wichtige Wahrheit einfach so wunderbar aus, dass wenn wir zu Gott kommen, nicht nur diese väterliche Kelle da ist.
Diese Pranke, ja.
Genau. Sondern eben auch diese zarte Hand der Mutter. Aber dann könnte sich ja die Frage auftun, ist Gott also beides? Ist Gott also Vater und Mutter? Und jetzt kommen wir an den Punkt, der uns oft wohl am schwersten fällt, der uns aber auch, denke ich, viel Freude bereitet. Jetzt ist so die Möglichkeit, da fängt ein Psalm fällt einem ein, irgendwo Psalm 31 oder so, du hast meinen Füßen freien Raum geschenkt. Oder woanders sagt der Psalmist, der Herr führte mich hinaus ins Weite, denn er befreite mich.
Er befreit mich von meinen Bildern, von meinen Festlegungen.
Das würden wir jetzt sagen, das sagt der Psalmist da nicht.
Ja.
Wir lesen immer noch weiter in demselben Absatz im Katechismus. Da heißt es dann, deswegen ist daran zu erinnern, dass Gott über den Unterschied der Geschlechter beim Menschen hinausgeht. Er ist weder Mann noch Frau. Er ist Gott. Als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, tolle Lösung. Weder Mann noch Frau, Gott, ja, was soll das denn sein? Weil Mann und Frau kenne ich, damit kann ich was anfangen. Wenn jetzt Gott kommt, dann ist es, als ob er weg ist. Als bing, Luft. Weil ich jetzt ihm nicht mehr so eine Maske Mann oder eine Maske Frau anhängen kann. Nee, war ja schon schwierig für uns, nicht nur ihm die Männermaske aufzuhängen. Jetzt hängen wir ihm vorne Männermaske, hinten Frauenmaske, Vater und Mutter. Und jetzt sagt die Kirche, er ist beides nicht. Er ist weder Mann noch Frau. Er ist auch nicht beides zusammen. Er ist nicht irgendwie ein Gemisch. Er ist Gott. Er ist über, er ist jenseits von dem Unterschied der Geschlechter beim Menschen. Jetzt müssen wir halt darauf achten, dass wir jetzt nicht sagen, okay, das ist mir zu schwierig, das ist mir zu abstrakt, ich halte, und dann sind wir wieder bei unserer Vorstellung von Gott und halten daran fest. Meine Ermutigung an dieser Stelle ist, dass wir der Kirche und dem Herrn erlauben, uns an die Hand zu nehmen und uns in diesen freien Raum zu führen, dass er uns hinaus ins Weite führt, dass wir nicht festhalten an diesem Rahmen, dass wir nicht, und das ist dieses Festhalten im Grunde genommen, versuchen, Gott klein zu machen und ihn schlussendlich zu bestimmen. Zu bestimmen so, dass wir ihm eine Größe vorschreiben. Also was machen wir an dieser Stelle? Was wir machen können an dieser Stelle ist, dass wir unser Herz öffnen, ihm neu öffnen, ihm neu begegnen, dass wir hingehen zu ihm und unsere Sehnsucht ausdrücken, dass wir ihn anbeten möchten, und zwar so, wie er ist. Er ist doch ein wirkliches Du. Er ist ein wirkliches Gegenüber. Er lebt in deinem Herzen. Er ist wirklich da. Du kannst wirklich mit ihm reden. Er ist nicht auf einmal weg. Aber er möchte dich mitnehmen in eine Wirklichkeit, die seine ist. Wie wir eben gehört haben, beten heißt, in dieses Mysterium, in das Geheimnis des Vaters einzutreten, mich damit hineinnehmen zu lassen. Also nehmen wir uns einen Moment Zeit, sitzen da, schauen ihn an. Wir schauen ihn an, aber von Herz zu Herz. Nicht dieses Bild von einem Rembrandt, Wenn Sie das anschauen, der Vater, der ist blind auf dem Bild.
Wie meinen Sie das? Der ist blind, ist mir noch nie aufgefallen.
Ja, schauen Sie mal hin. Der ist tatsächlich, also wenn Sie anschauen, der ist blind. Der schaut weder den Sohn an noch sonst. Der guckt einfach ins Leere, der ist blind. Weil der Vater hier in dem Bild, er schaut mit dem Herzen. Er sieht nicht, wie zerlumpt der Sohn ist und wie, keine Ahnung, er schaut von Herz zu Herz. Wir schauen uns am besten an, nicht mit Augen, sondern mit Herzen. Und das trifft natürlich auch auf Gott zu, Gott Vater. Und ich hoffe und bete, dass jetzt schon dieses Wort Vater viel größer geworden ist, viel wirklicher geworden ist, dass wir jetzt dieses Gebet Vater mit einer viel größeren Sehnsucht beginnen zu beten, weil wir diesem fantastischen Vater begegnen wollen, so wie er ist. Und wir ihn eben nicht mehr reduzieren. Wir dann in unserer Anbetung, in unserer Begegnung mit diesem Vater, wir innerlich den Rahmen loslassen, an dem ich mich festhalte. Und ihm erlauben, mir zu begegnen mit aller elterlichen Zartheit. Und ich möchte uns und ganz besonders die Männer ermutigen, keine Angst davor zu haben, mich dieser mütterlichen Liebe Gottes zu öffnen. So schön sie auch ist, so irgendwie schrecken wir doch manchmal davor zurück. Erlauben wir dem Herrn, dass er uns begegnet, wie er ist. Schauen Sie, wie in diesem Bild, diese große Hand des Vaters und die zarte Hand der Mutter. Der Herr möchte mir begegnen, meinem Herzen begegnen, so wie mein Herz es heute braucht. Und manchmal braucht mein Herz einfach die große Kelle des Vaters und manchmal braucht mein Herz einfach diese zarte, liebende, umarmende Hand der Mutter. Den Kopf in den Schoß legen, wie auf diesem Bild vom Rembrandt. Ich glaube, wenige haben ihren Kopf schon mal in den Schoß des Vaters gelegt. Die allermeisten legen ihren Kopf in den Schoß der Mutter. Vielleicht können wir, ne, bevor wir dann die Anrufe schauen, uns noch ein bisschen unterhalten, so vielleicht 1, 2, 3 Schriftstellen einfach einmal anschauen, damit wir nicht denken, Mensch, da haben Leute irgendwas Wildes zusammengestrickt und in den Katechismus gestellt. Das hat tatsächlich was zu tun mit Gottes Offenbarung. Denn wenn wir im Psalm 27 lesen, wenn mich auch Vater und Mutter verlassen, der Herr nimmt mich auf. Das ist dann nicht so ein Verlust, ne? So nach dem Motto, Vater, Mutter haben mich verlassen, na gut, das habe ich nur noch Vater. Nein. Vater und Mutter verlassen mich und der Herr nimmt mich auf. Und er ist mir beides. Oder in Jesaja, in Kapitel 49, kann denn eine Frau ihr Kind vergessen, ihr kleines Kind vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn. Und selbst wenn sie ihn vergessen würde, ich vergesse dich nicht. Ein von meinen Lieblingsversen ist im Psalm 131. Ich ließ meine Seele ruhig werden und still, wie ein kleines Kind bei der Mutter, ist meine Seele still in mir. Israel, harre auf den Herrn. Wie ein kleines Kind bei der Mutter, ist meine Seele still in mir. Wieder im Jesaja, im 66. Kapitel, da seht her, wie ein Strom leite ich den Frieden zu ihr und den Reichtum der Völker, wie einen rauschenden Bach. Ihre Kinder wird man auf den Armen tragen und auf den Knien schaukeln, wie eine Mutter ihren Sohn tröstet. So tröste ich euch.
Da sagt es Gott ja selber, sozusagen.
Genau. Und Johannes Paul II. Hat einen Kommentar zu dieser Stelle geschrieben. Und da sagt er, und diese mütterliche Zärtlichkeit wird die Zärtlichkeit Gottes sein. Diese mütterliche Zärtlichkeit wird die Zärtlichkeit Gottes sein. Der Herr wendet die mütterliche Metapher an, um so seine Liebe zu seinen Geschöpfen zu beschreiben, sagt Johannes Paul II. Ein Bild, das Sie alle kennen, und dann sind wir schon durch mit den Schriftstellen. Jesus, ziemlich am Ende vom Matthäus-Evangelium im 23. Kapitel, sagt: Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten, steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Ihr aber habt nicht gewollt. Wie eine Henne, das ist nur ein sehr, sehr mütterliches Bild, nicht wie die Küken da unter die Flügel und die Federn bei der Henne und sich wohlfühlen. Und Jesus sagt: Wie oft wollte ich deine Kinder eben genau so um mich sammeln? Ihr aber habt nicht gewollt. Und dann ist natürlich die Frage an mich: Will ich eigentlich? Will ich mich wirklich da hineinnehmen lassen in diese Liebe dieses Vaters? Und kann ich mir ein bisschen Zeit nehmen und schauen, dass das in mir Wirklichkeit wird, dass diese Reinigung in meinem Herzen, zu der die Kirche uns einlädt, bevor wir Vater unser sagen, dass dies geschehen kann. Immer ein bisschen mehr, weil Gott so unendlich viel größer und großartiger ist, als wir uns das vorstellen können. In ihm finden wir alle vollkommene Liebe. Es gibt keine Liebe, die irgendein Mensch erfunden hat und dann dem Schöpfer vorgestellt hat: Hey, guck mal hier, ich habe eine neue Liebe entdeckt, kennst du noch gar nicht, stell ich dir mal vor. Alles wahrhaft Gute kommt von ihm. Immer.
Vielen Dank, Herr Papenkort.
Gerne, Herr Müller.
Für Ihre Worte. Wir lassen das einfach mal setzen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich einbringen möchten in die Sendung, wenn zum Beispiel Ihr Gottesbild eher mit Vater oder Mutter besetzt ist, rufen Sie an, sprechen wir darüber. Oder vielleicht zählen Sie schon zu denen, die sagen: Nee, also mein Gottesbild ist tatsächlich schon mütterlich und väterlich besetzt. Erzählen Sie uns, wie es Ihnen damit geht, was sich dadurch vielleicht für Sie verändert hat, dass als Sie vielleicht das mal zugelassen haben, dass da Gott doch mehr ist. Oder spielt diese Frage mütterlich und väterlich für Ihr Gottesbild vielleicht überhaupt gar keine Rolle? Erzählen Sie uns davon. Die Hörernummer ist geschaltet, 089 517 008 008. Wenn Sie uns von außerhalb Deutschlands erreichen möchten, wählen Sie vor 0049 89 517 008 008. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema heute: Mein Leben mit Gott als Vater und Mutter. Wir sind im Gespräch mit Michael Papenkort vom Institut für Weltevangelisierung. Und ich habe die erste Hörerin am Hörer aus Freiburg. Erreicht uns die Frau Dickmann. Ich grüße Sie. Schön, dass Sie da sind. Frau Dickmann, sind Sie bei mir? Ist denn der Herr Papenkort bei mir?
Hören Sie mich?
Ja, jetzt höre ich den Herrn Papenkort. Jetzt okay. Frage ich nochmal, ob ich die Frau Dickmann höre. Nein, die höre ich nicht. Herr Papenkort, dann komme einfach ich mit meiner ersten Frage und presche einfach mal vor. Jetzt haben Sie uns ja gesagt und auch ausgebreitet, dass eben Gott nicht nur diese väterlichen Aspekte hat, wie es einfach das Wort Vater impliziert, sondern eben auch, wir haben es in Psalmen, vielen Schriftstellen gelesen, aber auch durch sein Handeln, dass da auch ganz viel Mütterliches einfach drin ist und dass ja auch Gott viel mehr ist. Jetzt, es heißt da auch an anderer Stelle, Gott ist die Liebe.
Ja.
Und an anderer Stelle in der Bibel wird ja auch die Kirche als Braut bezeichnet und es gibt ja auch das Hohelied der Bibel. Da ist Gott nicht Vater oder Mutter, sondern Gott ist ein leidenschaftlicher Liebhaber. Mhm. Ich meine, haben all diese Bilder überhaupt noch Platz in unseren Köpfen? Ich meine, das, Was ich sagen will, Herr Papenkort, sprengt es nicht auch unsere Vorstellungskraft? Ja, also bin ich damit nicht überfordert, wenn ich all diese Bilder, Vater, Mutter, Eltern und Liebhaber, Bräutigam, all dies irgendwie zu vereinen in meiner Vorstellung?
Nein, die Arbeit müssen wir uns auch nicht wirklich machen, Herr Müller. Das wird dann irgendwann zu kompliziert, weil was könnte dann jetzt noch dazukommen? Ja? Die Liebe eines Pfarrers für seine Gemeinde, oder? Ich denke, das, was wir verstehen können, ist, dass wir Gottes Liebe nicht definieren, nicht einrahmen können. Wir können nicht sagen, wir haben sie verstanden. Wir können nicht sagen, ich kann sie erklären, weil Leute, ich habe das so voll auf dem Schirm. Mhm. Was die göttliche Liebe wirklich ist, das können wir nicht einrahmen, können wir nicht definieren, können wir nicht einfach in ein paar Worten ausdrücken. Aber wir können wirklich in sie eintauchen. Das ist so wie ein Ozean, den kann ich auch nicht umfassen, den kann ich auch nicht irgendwie einfangen, aber ich kann wirklich in den Ozean eintauchen und ihn wirklich erleben. Ich kann wirklich mit dem leben. Die Liebe Gottes hat noch unendlich viel mehr als das, was wir jetzt gerade hier besprechen. Und schon mal sowieso mehr als das, was wir uns vorstellen. Denn schauen Sie, unsere Vorstellung ist im Grunde genommen immer eine Krücke, wenn es um Gott geht. Denn unsere Vorstellungskraft ist immer an unsere fünf Sinne gebunden. Mhm. Ja, ich kann mir nichts vorstellen, was nicht irgendwas mit meinen fünf Sinnen zu tun hat. Aber unsere fünf Sinne sind immer aus der Welt gefüttert. Immer mit dem, was hier auf der Welt stattfindet. Das, was über diese Welt hinausgeht, das Geistliche, da komme ich mit der Vorstellungskraft nicht hinterher. Das Böse, was wir dann machen, ist, wenn wir sagen, kann ich mir nicht vorstellen, meinen wir eigentlich, das kann nicht sein.
Aha.
Und dann geben wir unserer Vorstellungskraft eine Autorität, die sie nicht hat. Weil auch wenn ich mir Gott nicht vorstellen kann, heißt das auf keinen Fall, dass es ihn nicht gibt. Denn schauen Sie, das Sichtbare ist ja aus dem Unsichtbaren hervorgegangen. Das Unsichtbare hat das Sichtbare erschaffen. Mhm. Also gibt es das Unsichtbare auf jeden Fall, auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann. Und was wir jetzt heute hier gemacht haben, ist, dass wir auf der einen Seite die Bilder anschauen, Vaterschaft, Mutterschaft und die anderen Bilder, die jetzt noch dazugesteckt haben, wie ein Quartett. Die schauen wir an, die nehmen wir, aber wir lassen sie auch ein Stück hinter uns. Weil wir, ne, wie wir es gerade gelesen haben im Katechismus, wenn wir beten, nicht unseren Bildern folgen, sondern in das Geheimnis Gottes selbst eintauchen. In diese Gegenwart, in diese Wirklichkeit kann ich wirklich eintauchen und dann lerne ich sie kennen und leben in ihr und ich lerne sie immer ein Stückchen mehr kennen und ein Stückchen mehr, auch wenn ich sie nicht definieren, nicht beschreiben kann, so kann ich sie doch erleben. Und wenn dann, wie Sie gesagt haben, da steht ja auch, ne, Hohelied der Liebe und Gottes Liebe wie ein leidenschaftlicher Bräutigam, ja, das ist alles da, nur ist das natürlich nicht Leidenschaft wie Leidenschaft bei uns. Also Gottes Leidenschaft schafft keine Leiden. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist eine wunderbare Leidenschaft, herrlich, aber eben eine göttliche Leidenschaft. Und diese natürlich auch für Sie und für mich. Mhm. Das ist auf jeden Fall da. Nicht? Oder dass wir...
Herr Papenkort, jetzt klingelt hier immer das Telefon. Okay, ich bremse Sie nur ungern, aber ich möchte unseren Hörern auch noch ein bisschen die Leitung öffnen. Wir haben jetzt eine Hörerin.
Bitte. Guten Morgen. Es kam wieder auf den Punkt genau zu meiner inneren Entwicklung und zu meiner geistigen Entwicklung. Ich wollte eigentlich erst weg und da hieß es, bleib noch. Und dann habe ich erfahren, was da gibt. Und dann dachte ich, das läuft jetzt gerade rein. Denn es kam aus meinem Inneren wieder ein Gegen, was ich schon längere Zeit habe. Und dann hat sich das rausgezeigt, dass es gegen die Vorstellungen von Liebe ist. Die Wirklichkeit und die ich hatte von meinem Umfeld seit Geburt, das war nämlich gar keine. Und die kannten auch nicht die Liebe Jesus. Und sie haben auch keinen Schritt gemacht. Die hatten sich wohl auch diese Götzen angeeignet. Und ich finde sie auch in jeder Kirche. Und jeder biegt Gott so zurecht, wie er es meint, und geht dann auch so mit dem anderen um. Und dann habe ich weiter reingehört in ihren Vortrag. Und dann habe ich gemerkt, wie aus meinem Herzen Angst stieg und Abwehr. Und das ist wahrscheinlich auch gleichzeitig eine Heilung jetzt dazu.
Herr Papengott.
Denn ich war gestern Abend in der Anbetung und es war alles zu und alles gegen. Es war dieser Berg von entgegen war schlimmer als das, was ich tat, was ich von Jesus finden konnte. Und ich habe gesagt, Jesus, mach du.
Ist ja fantastisch jetzt, dass ja, ihr Herz so aufgeht. Herr Papenkort.
Schauen Sie, das ist so genau der Punkt. Da ist viel mehr in dem, was uns begegnen will, in diesem Vater, als das, was wir so vorstellen. Das ist sicherlich auch alles da, aber da ist ungleich viel mehr. Da ist mehr und man kommt mit der Vorstellung auch nicht hinterher, aber man kann darin eintauchen und natürlich ganz wunderbar in der Anbetung. In der Anbetung ist er mit allem, was er ist er da. Und aber mit allem, ne? Nicht mit dem, was ich denke, was da ist viel mehr. Und dann ist das so schön, dass manchmal ich dann ihm begegne mit der Hand, die ich suche, die mich trägt, die mich schützt, aber dann ist auch manchmal schön, wenn ich da bin und einfach diese Umarmung spüre und wirklich, wie in diesem Bild, meinen Kopf in seinen Schoß legen kann und ihm da begegne, wie ich kaum dem begegne, was ich so als ein Bild eines Vaters bezeichnen würde. Und das ist da. Und das ist schön, wenn das mehr Menschen sehen könnten, weil ihr Herz sich schon danach sehnt, aber sie sich das einfach nicht vorstellen können.
Ja, das ist eine geistige Sache von vom Leib zum Fleisch, zu dem Umfeld gedrängten. Und ich meine, Jesus hat mich rausgeholt aus meinem Sumpf und hat mich in der Bewusstsein geheilt, hat mir alles aufgezeigt und ich konnte mit ihm das alles klären. Ich durfte auch einen roten Kopf kriegen und mich schämen. Und das ist so die Grundlage zu dem, was weiterkommt. Und das ist manchmal, denkt man wie Lieschen Müller, das muss alles nächste Woche jetzt passieren. Aber so, wie es passiert, ist es richtig. Und wir lernen dazu. Wir lernen in dem Widerstand, der in uns ist, den wir eingebaut bekommen haben, auch den Widerstand im anderen mehr auszuhalten.
Vielen Dank für den Beitrag und für das Zeugnis, das Sie gegeben haben. Und jetzt begrüße ich aus Freiburg die Frau Dickmann.
Ja, guten Tag.
Jetzt sind wir zusammen.
Ich möchte jetzt einfach mal auch da sagen, recht herzlichen Dank für das, was Sie gesagt haben. Papenkorn ist wunderbar. Das ist schon eine ganz wunderschöne Richtung. Ich habe aber von Professor Hanna-Barbara Kerl-Falkowitz, die hat einen Lehrstuhl für Religionsphilosophie und die war bei uns und hat ein Buch noch hinterlassen, Freundin, und dann hat sie einen Artikel da drin gehabt, das ist von Romano Guardini, die menschliche Wahrnehmung der Frau. Und das hat mich derart hin und her gerissen, dieser Artikel. Ich will jetzt nur sagen, das Menschliche hat zwei Grundformen, voneinander nicht ableitbar. Das Männliche und das Männliche und das Weibliche. Sie erhalten ihre ebenbürtige Würde ebenso wert, aber von ihrer Person. Und dann weiter wird erklärt, dass der Heilige Geist das Entscheidende ist. Er ist entweder bei der Frau als Frau oder beim Mann als Mann. Also, dass wir Frau und Mann, was hat sie gesagt? Also, das sind Grundformen, das, was mich so hin und her geworfen, weibliche und männliche. Und die sind nicht miteinander verbindbar in dem Sinn. Man muss das Männliche leben und man muss das Weibliche leben. Das ist das, was mich immer auch gestört hat. Ich sage auch immer wieder so in der Allgemeinen, ich war in der Lebensschutzorganisation, die Frauen sind zu sehr Männer geworden. Und das Frausein, das ist ganz schwierig im Moment, das durchzustehen, überhaupt Mutter zu sein. Das ist das, was mich immer hin und her gerissen hat. Aber ich würde mal sagen, wenn Sie dieses Buch von der Frau Dr. Falkowitz...
Gerl Falkowitz, ja.
Ja, Gerl Falkowitz, das heißt Freundinnen. Und also dieser Artikel von Romano Guardini, das ist also so wunderbar, das kann ich jetzt nicht in einem und im Kleinen erzählen und machen. Aber diese Entscheidung zwischen männlich und weiblich und dass wir in der Person männlich sind und weiblich. Und das ist das, was man wirklich dann richtig leben könnte, dass wir nicht den Mann als Frau haben wollen und die Frau als Mann. Das ist entscheidend.
Aber davon reden wir ja nicht. Wir reden ja davon, wie wir Gott sehen und was für ein Gottesbild wir haben.
Ja, nun, das ist ja klar. Also ich bin ja eine praktizierende Katholikin und ich habe immer wieder gebetet und ich habe auch 3 Kinder und 6 Enkelkinder und so weiter. Also von Gott bin ich ja nicht weit weg, denke ich mal. Aber das, was der Romano Guardini hier und wirklich sie das wunderbar auch aufgeschrieben hat oder übersetzt hat, die Frau Dr. Barbara, das kann sich ja jeder besorgen. Das kann ich jetzt nicht so durchsehen, aber dass wir männlich sind und wir freudig Frauen sind und jeder in seiner Person. Und der Heilige Geist ist immer entweder bei uns, wie er das will. Er lässt sich nicht hin und her schicken. Wo er wehen will, da weht er. Und das ist das Entscheidende. Und wenn wir das natürlich anders haben wollen, dass die Frauen männlicher sind, ja, und das ist eine ganz schwierige, sag ich mal, eine fast eine politische Sache.
Dann danke ich Ihnen für den Beitrag.
Ja, gern geschehen.
Vielen Dank. Jetzt haben wir den Herrn Baranjai aus München. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen.
Ja, richtig. Grüß Gott zusammen. Ich freue mich sehr gut für den Vortrag von Herrn Patenkorb. Ich bin an der Meinung, das sollte bei den Katholikern ziemlich oft breit geben, dass nicht Götze machen von bestimmten Bilder vom Gott, vom Christus oder Heilige Geist. Das, ehrlich gesagt, ich bete beim Vater Unser nach Assoziation an Vater, aber wenn ich innerlich bete, ohne festen Texte, dann bin ich in Kontakt mit Gott, der in der Welt schwebt wie ein Geist. Also dann habe ich weder eine Frau oder ein Mann oder ein Menschenbild vor mir, sondern ein schwebender Geist als Gott.
Das wollte ich mitgeben. Danke für den Beitrag, Herr Baranja. Mhm. Gruß nach München.
Ja, danke schön.
Herr Papenkort, jetzt haben wir 2 Hörermeldungen gehabt.
Ja. Also ich möchte bitte nicht falsch verstehen. Ich persönlich bin immer nur sehr ungern in Kirchen, in denen kahle Wände sind. Also ich bin gerne in Kirchen, wo auch, weiß ich, Bilder oder Ikonen oder was auch immer ist. Das hilft uns. Ja, so sind wir gebaut, so sind wir gemacht. Das ist gut, das ist richtig, das ist wichtig. Aber so viele Bilder wir auch von Jesus haben, aber es gibt keinen gemalten Gott Vater.
Wieso? Wir sehen doch immer wieder den Bärtigen, über den dann das Dreieck schwebt,
ja,
und die Taube,
ja,
und so weiter. Da gibt es ja massenweise davon, Herr Papenkort.
Ja, aber das wissen wir, dass das nicht so ein Bild von Gott, dem Vater, ist, wie das Bild von Jesus ein Bild von Jesus ist. Mhm. Das wissen wir schon, das ist wirklich einfach nur ein, weiß ich nicht, weil in der Sixtinischen Kapelle irgendeiner musste dem Adam ja den Finger entgegenstrecken.
Verstehe.
Und dann ne, ist er halt da. Aber ne, dass wir von die, dass wir damit dann nicht einen männlichen Gott verstehen. Dass wir nicht dann diesen Vater reduzieren aufs Männliche. Nicht auch bei den Zuhörern, die jetzt angerufen haben. Ist nicht das, wie auch immer oft wir beten und wie auch immer wir uns jetzt Gott vorstellen oder nicht vorstellen. Was kommt mir da entgegen? Wie erlebe ich diesen Gott? Wann habe ich das letzte Mal Zartheit in Gott entdeckt? Wann habe ich diese Zartheit erlebt? Und warum kann ich diese Zartheit nicht mit dem Vater unser verbinden? Nicht, weil, dass wir als Söhne und Töchter von Mutter Kirche sind gut beraten, wenn wir der Kirche erlauben, uns an die Hand zu nehmen und zu führen. Und eben diese Kirche sagt, wenn wir Vater beten, wenn Jesus uns lehrt, Vater zu sagen, meint Jesus damit nicht einen männlichen Vater, sondern Jesus meint damit diesen Vater in dem überleiblichen, übermenschlichen und ganz und gar göttlichen Sinn, schreibt Johannes Paul II. In Mulieris Dignitatem.
Jetzt haben wir noch aus Karlsruhe Frau Kiefer als letzte Hörerin. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag. Ich habe nur eine Frage. Warum hat Jesus nie von der Mutter gesprochen? Er hat ja immer nur den Vater angesprochen.
Herr Papenkort?
Gut, das weiß ich nicht. Also ich habe jetzt auch nicht auf alles eine Antwort. Mhm. Aber Frau Kiefer, ganz ernsthaft. Wenn Jesus, also in diesem Mulieris Dignitatum, das ist ein querer Name, aber es geht über die Würde und Berufung der Frau. Das ist ein wunderbares, sehr lesbares Dokument von Johannes Paul II. Da heißt es tatsächlich, dass wenn Jesus mit Aber Vater sagt, dann sagt er das als wesensgleicher Sohn. Er ist ein anderer Sohn, als ich es bin zum Vater. Mhm. Und er bezieht sich dann auf den Vater tatsächlich in diesem göttlichen Sinn.
Ja.
Also er meint dann, jedenfalls sagt Johannes Paul II. Das so, er meint damit eben genau nicht diesen männlichen Vater. Da schreibt er in diesem Dokument, wo es über die Würde und Berufung der Frau geht. Und da schreibt er da, eben weil er damit herausstellen will, dass die Würde der Frau gar keinen Fall niedriger ist als die Würde des Mannes. Eben genau den Punkt, wo Sie gerade sagen, warum sagt er nicht Mutter? Das sagt er nicht, weil der Vater wichtiger ist, sondern das sagt er nicht, weil er mit dem Vater nicht den männlichen Vater meint.
Ja.
Ja, das ist, deswegen ist das für mich signifikant, dass das ausgerechnet eben in diesem Schreiben ist, wo es um die Würde der Frau geht. Da steht ganz viel von dem, was wir heute besprochen haben, steht ganz viel da drin. Weil er wirklich in diesem wirklich wunderbaren Schreiben von 1988 die Frau wirklich ganz, ganz wunderbar würdigt, also hochstellt, in ein vernünftiges Licht rückt.
Ja, ich finde Ihren Vortrag gut und ich stimme auch mit allem überein, also was ich begreife. Aber das ist mir jetzt halt eben gerade eingefallen.
Ja. Das ist eine sehr naheliegende Frage gewesen, Frau Kiefer, für die wir sehr dankbar sind. Ganz herzlichen Dank und einen Gruß nach Karlsruhe.
Danke. Tschüss.
Herr Papenkort, ein Schlusswort liegt bei Ihnen.
Ein Schlusswort. Das ist eine Reise. Wir sind auf einer Reise. Das ist nicht etwas, wo man jetzt das Radio abschaltet und dann ist das alles durch. So schnell geht das nicht. Aber ich denke wirklich, dass es ein Anliegen dieses Vaters ist, dass seine gesamte Liebe bei mir ankommen kann. Dass seine schützende Hand, seine stärkende Hand, seine Weisung bei mir ankommt, ja, aber dass eben auch seine Güte, seine Besorgtheit, seine Zartheit Gottheit bei mir ankommen kann, dass wir unser Herz öffnen können dafür und dass wir dem Herrn Raum geben können und ein bisschen Zeit, dass er das in uns wirken kann, dass wir den Rahmen loslassen, unsere Vorstellung loslassen und eintauchen in dieses Geheimnis, in dieses Mysterium des Vaters, in das uns der Sohn Jesus mit hineinnimmt, jedes Mal, wenn er mit uns zusammen Vater unser sagt.
Danke, Herr Papenkauz. Und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, die bei uns in der Sendung angerufen haben. Herr Papenkauz, wir hören uns sicher bald wieder.
Gerne.
Vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mehr zu diesem Thema erfahren möchten oder Herrn Papenkort mal zu sich in die Gemeinde, Schulklasse, Firmengruppe, Altenkreis, was weiß ich, in die Gemeinschaft einladen möchten, dann wenden Sie sich an Radio Horeb Hörerservice, Nummer sage ich gleich durch, oder Sie besuchen den Herrn Papenkort im Internet unter der Adresse www.neueva.de. Das heißt jetzt nichts mit der neuen Eva zu tun, sondern mit Neuevangelisierung, also ein Wort neueva.de. Wenn Sie diese Sendung in voller Länge hören möchten, weil Sie vielleicht etwas später zugeschaltet haben oder doch noch ein paar Worte von Herrn Papenkorn sich auf der Zunge zergehen lassen möchten, diese Sendung wird heute Abend im Nachtprogramm von Radio Horeb wiederholt. Ab 22 Uhr startet das Nachtprogramm. Sie können sich aber auch eine Aufzeichnung dieser Sendung beim Radio Horeb CD-Dienst telefonisch und gratis bestellen unter der Rufnummer 08328 921120. 08328 921120, Radio Horeb CD-Dienst, oder Sie können sich auch die CD direkt über die Website von Radio Horeb bestellen, www.horeb.org. Sie hören die Lebenshilfe wieder am morgigen Freitag. Eingesperrt in meinem Leben, befreiender Glaube, befreites Leben. Wir sind im Gespräch mit dem Religionspädagogen Josef Eppert, Klinikseelsorger und Buchautor. Wenn Sie Fragen zu Radio Horeb haben oder nochmal die Webadresse von der ICPE-Mission haben möchten, bei der Herr Papenkort tätig ist, dann melden Sie sich doch beim Radio Horeb Hörerservice 08328 921 110. 08328 921 110. Dort wären diese Informationen hinterlegt für Sie. Es verabschiedet sich bei Ihnen Dominik Miller. Ihnen einen gesegneten Tag.